Mehr als Schall und Rauch. Der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorbereitet?
Vielen Dank, Nathalie. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Unsere letzte Folge haben wir, wie wir das im Sommer inzwischen traditionell tun, in Anif bei Salzburg aufgenommen. Konkret bei den 12. Anifer Journalismustagen. Und auch mit der heutigen Folge bleiben wir noch ein wenig im Bereich Journalismus. Vielleicht nicht nur ein wenig, sondern sehr viel. Und ich freue mich dazu, meinen heutigen Gast, Theresa Spari, Journalistin bei Österreichs größter Tageszeitung, der Kronenzeitung, zu begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Theresa.
Danke für die Einladung.
Theresa, in deiner E-Mail-Signatur steht unter anderem, dass du die Projektleitung für Story Pur inne hast. Es geht hier natürlich nicht ums, nehme ich mal an, Österreich gesagt, Geschichteldrucken. Aber was genau können wir uns darunter vorstellen? Kurzum, lange Rede, kurzer Sinn, bitte sei so lieb und stell dich unseren Hörerinnen und Hörern, die dich ja vielleicht noch nicht kennen, kurz vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin seit 9 Jahren bei der Kronenzeitung beschäftigt, davor in anderen Medien, zum Beispiel beim Wirtschaftsblatt im Bereich Wirtschaftsjournalismus tätig gewesen, davor in Kärnten als Innenpolitikjournalistin tätig gewesen, ja, in Kärnten, auch in Kärnten gibt es Innenpolitik, und bin eben mittlerweile bei der Krone als Digitalchefin und als Projektleiterin für Story Pur. Und tatsächlich geht's bei Story Pur um Geschichteln, zwar nicht um das Drucken, sondern eigentlich um das Gegenteil davon, nämlich darum, dass man sich als Journalist wieder auf seinen ureigensten Job konzentrieren kann, nämlich das Schreiben von Geschichten, unabhängig davon, wo sie erscheinen, wie sie erscheinen, auf welcher Plattform sie dann auftauchen.
Du hast das erwähnt und das ist auch ein Grund, warum wir dich mit eingeladen haben. Du bist seit Jahresbeginn Digitalchefin. Ich weiß nicht, ob der Schein vielleicht trügt, aber verglichen mit anderen Medienhäusern in Österreich hat sich der Online-Bereich der Kronenzeitung vielleicht etwas verspätet gemausert, dafür aber rasant etabliert. Heute ist eure Online-Präsenz durchaus respektabel, viel gelesen. Trifft das zu und warum ist es so oder wie seid ihr dahin gekommen?
Ja, das war jetzt eh sehr charmant formuliert. Wir sind oder haben in einigen Dingen sicher hinterhergehinkt. Ja, mittlerweile sind wir das größte private Online-Medium auch. Wir sind ein ganz klares Reichweiten-Medium. Also wir zielen darauf ab, möglichst viele Klicks zu generieren, schaffen das mittlerweile auch ganz gut, haben parallel dazu jetzt auch ein Bezahlangebot aufgebaut, mit mittlerweile über 70.000 Abonnenten auch. Also auch da zählen wir zu den größten in Österreich. Warum hat das bei uns alles ein bisschen gedauert? Man muss einfach sagen, der Krone geht's nach wie vor sehr gut im Vergleich zu anderen Medienhäusern und uns ging's einfach zu lange zu gut. Es war einfach der Bedarf nicht da, sich irgendwie weiterzuentwickeln. In den vergangenen Jahren ist aber das Bedürfnis durchaus entstanden. Auch wir leiden unter den Entwicklungen, unter den allgemeinen Entwicklungen am Mediamarkt und haben da jetzt mit einem jungen Team, mit einem richtig coolen Team, wie ich finde, mit einem bunt durchgemischten Team, versucht, die Printstärke der Krone auch digital sichtbar zu machen. Das gelingt uns jeden Tag besser. Wir schaffen es jeden Tag besser, unsere Stärken auszunutzen, nämlich, dass wir in allen Bundesländern starke Redaktionen haben, dass wir nahe Menschen sind, dass wir diese Regionalität ausspielen können und das Ganze eben mit einer starken nationalen Plattform im Hintergrund.
Es freut ja einen zu hören, was du gerade erzählt hast, wenn man vor allem jetzt auch in die Medien schaut. Und da wird ja sehr, sehr viel gejammert und wahrscheinlich auch berechtigt gejammert, weil sicherlich den österreichischen Medien, vor allem den Printmedien, nicht besonders gut geht. Also insoweit ist es eine positive Nachricht mal von dir, dass es, wenn man es clever macht mit digital und Print, dass man da doch was schaffen kann. Du warst, das ist ein kleiner Abweicher, von dem du warst ja auch Chefin von Dienst und leitende Redakteurin im Newsdesk. Das hört sich gut an und ich glaube, ist sicherlich auch gut, aber was müssen wir uns darunter vorstellen? Und überhaupt, kannst du vielleicht ein bisschen schreiben, was unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich interessiert ist, wie dein Alltag so aussieht?
Die Chefin vom Dienst ist im Prinzip dasselbe, was ich jetzt für digital mache, war damals für die Zeitung. Also ich war zuständig für die Themensetzung in der Zeitung, für die Seite 1 der Kronenzeitung, mit einem ganz starken Printfokus im Tagesablauf. Mit Jahresbeginn haben wir den Chef vom Dienst überhaupt abgeschafft. Es gibt jetzt einen Newsdesk, der besteht aus Digitalchefs und Printchefs, die gemeinsam die Themensetzung machen, gemeinsam an der Seite 1 arbeiten, gemeinsam aber auch über Online-Aufmacher sich absprechen. Und genau das ist eigentlich mein Tagesjob. Im Bestfall ist es so, dass ich den ganzen Tag plane, was wir an großen Geschichten auf der Seite 1 und auf Krone.at bringen. Und dann passiert irgendwas Cooles und wir können ganz andere Themen machen. Also und das schmeißt unseren Planer über den Haufen. Das ist so das Schönste, was passieren kann. Aber tatsächlich ist es so, dass in einer immer schneller werdenden Welt Planung das Allerwichtigste ist. Man muss planen, welche Geschichten wann, wie, auf welcher Plattform veröffentlicht werden. Man muss planen, wann hat man die meisten Zugriffe. Man muss mit Google planen, ja, wann belohnt einen Google für gewisse Geschichten. Das alles fließt in diese Entscheidungen mit ein. Ja, wie gesagt, im Bestfall plane ich den ganzen Tag und lasse mir das dann von aktuellen Ereignissen über den Haufen werfen.
Da eine Zwischenfrage ist, die Seite 1 wirklich so wichtig?
Ja.
Okay.
Also das ist nach wie vor das, wo am meisten Gedankenpower in der Krone reinfließt. Ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben jeden Tag um 15 Uhr eine Konferenz, die sich ausschließlich mit der Seite 1 und den dazugehörigen Themen beschäftigt. Da sitzen die Digitalchefs, der Digitalchef eben, der Printchef, die Chefredaktion, der Dr. Dichernd, der Klaus Herrmann, je nachdem, wer im Haus ist, und die leitenden Redakteure von den Ressorts zusammen und sprechen wirklich über die Seite 1.
Wow. Ich hatte es einmal gesehen in der Redaktion der Bild-Zeitung, die ja eine eigene Headline-Redaktion haben.
Genau. Dafür muss ich auch dazu sagen, es klingt jetzt so, als ob wir so viel Zeit in die Zeitung werfen. Das tun wir nach wie vor. Aber alle anderen Konferenzen, die wir den Tag über haben, sind tatsächlich digital getrieben. Und auch die Themenplanung ist digital getrieben.
Du hast ja vorher ein bisschen über deine berufliche Vergangenheit schon erzählt. Du warst so unterschiedlich in Medien zuständig, im Regionalbereich, in Kärnten, wo du gesagt hast, es gibt Innenpolitik dort, bis zum beinharten Recht spezialisierten Wirtschaftsjournalismus. Wenn man heute nach Journalistinnen und Journalisten sucht, sind es eher die Generalisten gefragt oder Spezialisierten?
Ich würde sagen, Generalisten mit einem Fokus auf ein Spezialgebiet. Also ich glaube, man muss wirklich sehr viel und alles zumindest ansatzweise können und verstehen vor allem. Also man muss ein Verständnis für die großen Themen im Leben haben und man muss sich vor allem für alles interessieren. Es ist ganz, ganz schwierig, weil es funktioniert heute nicht mehr so, dass ein Kollege sich nur um, ich sage jetzt, den Tabakmarkt kümmern kann. Früher war das tatsächlich so, also als ich beim Wirtschaftsblatt war oder auch am Anfang im Wirtschaftsressort der Kronenzeitung, da war der Personalstand so groß, da hatte jeder innerhalb der Wirtschaft ein eigenes Spezialgebiet. Das geht heute nicht mehr. Das Wirtschaftsressort der Krone hat sich in den letzten 9 Jahren halbiert, personell. Ja. Wir gleichen das aus, indem wir Kolleginnen, die bisher ausschließlich digital gearbeitet haben, verstärkt in den Wirtschaftsbereich hineinbringen. Aber das sind eben die Generalistinnen. Da ist es tatsächlich so, dass man sich schon ein bisschen breiter fassen muss. Es kann sich kein Medium heute mehr leisten, den Spezialisten nur für die Börse zu haben. Also ich bin dann wieder bei einem Spezialmedium und die sind halt eher rarer gesät.
Aber du hast eins vorher gesagt, wenn ich das richtig verstehe, das sagen mir viele Journalisten und ich glaube auch, dass nicht nur bei Journalisten, sondern grundsätzlich, man muss dafür brennen, oder?
Ja, man muss dafür brennen und es ist kein 9-to-5-Job. Es ist, wenn etwas passiert, nicht nur wenn etwas passiert, wenn ich irgendwo nicht Urlaub habe und ich sehe, wo eine Geschichte aufpoppen, dann sitze ich auf Nadeln, bis ich sie bei uns auf der Startseite auch sehe. Oder bis ich zumindest die Kommunikation irgendwo mitkriege, dass wir an dieser Geschichte auch dran sind.
Also ihr habt schon die Konkurrenz unter den verschiedenen Medien. Wer zuerst?
Natürlich, muss man heute. Sind wir wieder bei Google. Google belohnt Schnelligkeit. Ja?
Wir können uns nachher vielleicht mal separat nochmal über die Sage, ist Google Freund oder Feind, vielleicht mal unterhalten. Aber du hast vorher nicht erwähnt, glaube ich, du bist ja auch in der Weiterbildung als Vortragende tätig, und zwar bei der Oberösterreichischen Journalismusakademie. Im Grundkurs Journalismus, Medienarbeit und PR unterrichtest du Grundlagen Printjournalismus, und Webjournalismus. Inwieweit unterscheiden sich diese Bereiche? Was könnte ich jetzt, wenn ich als Schüler zu dir kommen würde, bei dir lernen?
Das Lustige ist, ich komme im Prinzip gerade von dort. Also ich habe die vergangenen beiden Tage dort unterrichtet. Das ist immer wieder ganz großartig, mit jungen, motivierten Leuten zu arbeiten. Der Unterschied, ich verfolge da eine Linie, die vielleicht nicht jeder so unterschreiben würde. Es gibt einmal grundsätzlich keinen Unterschied. Eine Geschichte ist eine Geschichte. Wurscht, wo sie stattfindet. Es gibt schon einen Unterschied in der Aufbereitung. Ja, natürlich, digital muss viel stärker mit Bildern gearbeitet werden. Digital muss ich dafür sorgen, dass die Geschichte per se gelesen wird. Ein Printprodukt ist immer ein vollständiges Produkt. Also wenn die Zeitung einmal gekauft ist, könnte ich jetzt sagen, aus wirtschaftlichen Gründen ist mir egal, ob die Leute die Geschichten drinnen lesen oder nicht. Natürlich, aus journalistischer Sicht will jeder, dass seine Geschichte bis zum Ende gelesen wird. Das heißt, in beiden Bereichen geht es darum, Leute in eine Geschichte hineinzuziehen, Leute in der Geschichte drinnen zu halten und sie möglichst bis zum Schluss auch drinnen zu halten. Der Unterschied im Webbereich ist einfach, ich kann es dort messen, ich kann genau sehen, wo steigen mir die Leute aus, ich kann dann noch nacharbeiten, ich kann das verändern. Das ist das eine, was sich unterscheidet. Das zweite, was sich sicher unterscheidet, ist die Geschwindigkeit. Digital müssen einfach Breaking News sofort hinaus. Print kann ich mitunter noch überlegen, wie bereite ich es auf, wie ziehe ich es nach, wie verändere ich es. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und was noch ein Unterschied ist, ich glaube, nicht nur ich, das sehen einige so, der klassische Nachrichtenjournalismus, das ist dann passiert, ist für Printprodukte eher am absteigenden Ast. Wenn jemand in der Früh seine Zeitung liest, hat er die Grundschlagzeilen ganz oft schon digital im Fernsehen, im Radio, wo auch immer mitbekommen. Und ihm dann eigentlich noch einmal den gestrigen Tag nachzuerzählen, das ändert sich immer mehr oder es wird immer irrelevanter. Das heißt, ich muss mir für die Print tatsächlich Nachzieher überlegen, Mehrwert überlegen, Hintergründe überlegen.
Ich bin ja old-fashioned und mag ja Print, ganz viel sogar davon. Aber ich finde vor allem spannend, was jetzt als Unternehmer mich ja auch immer dann freut, sage ich mal so, dass eine bestimmte Messbarkeit gegeben jetzt ist. Kann man vorstellen, dass es nicht jedem Spaß macht, wenn seine Geschichte messbar ist. Aber ich halte das ja für eine sehr gute Sache. Thema Fortbildung, das können wir nur unterstreichen, was du machst, was wir auch schon versuchen, im Kleinen zum Beispiel mit unseren Anifa-Journalismus-Tagen zu machen. Wir brauchen Leute, die gut ausgebildet sind. Wir müssen Leute haben, die im Prinzip als Guten gegenüber herrschen, weil desto besser ist das Ergebnis. Ein bisschen macht mir natürlich Sorge, wie du sagst, wenn das Personal natürlich weniger wird und es gibt keine Fachspezialisten mehr. Aber, und das ist das Urwichtige an der ganzen Sache, ist für uns die journalistische Sorgfalt. Kannst du vielleicht darüber ein bisschen was elaborieren?
Wir versuchen, junge Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, wirklich an der Hand zu nehmen. Also die werden zwar ins kalte Wasser geworfen, insofern, dass sie an Tag 1 schon Geschichten veröffentlichen dürfen. Aber sie werden über Wochen lang wirklich betreut. Es wird jede Geschichte von ihnen korrigiert und mit ihnen auch durchgegangen. Das ist das, was man im Haus machen kann. Außer Haus bin ich der Meinung, dass die journalistische Ausbildung in Österreich gerade über diverse private Institute sehr gut funktioniert. Problematisch wird es dann, wenn wir in einem Bereich sind, wo Journalisten genauso wie der durchschnittliche User, Leser, Schwierigkeiten bekommt, Fake News von echten News zu unterscheiden. Das trifft uns immer häufiger. Bilder sind natürlich momentan ein ganz arges Thema. Es ist für einen durchschnittlichen Redakteur fast nicht zumutbar, zu überprüfen, ob jetzt ein Bild echt ist oder nicht. Also wenn der das zur Verfügung gestellt wird, bekommt, wird er das auch verwenden, wird es wahrscheinlich nicht nachprüfen und das wird immer heikler. Da müssen wir auf jeden Fall uns was überlegen, wie wir mit diesen Dingen umgehen, wie wir da einen Weg finden, um schnell zu reagieren, schnell Qualitätskontrolle zu betreiben. Es wird immer schwieriger, weil der Content immer mehr wird. Also bei uns sind es 300 bis 400 Geschichten am Tag, die online gehen, die korrigiert werden müssen. Man kann nur versuchen, mit internen Schulungen, also wir haben zum Beispiel die Hans-Dichand-Akademie gegründet, mit internen Schulungen Redakteuren so viel Werkzeug in die Hand zu geben, dass sie das irgendwie von sich aus machen können.
Also da nochmal einhaken, gerade die Digitalisierung und wenn wir jetzt doch den Schritt weiter über KI reden, macht es einen persönlich schon schwierig, überhaupt Fake News von wirklichen zu haben. Jetzt haben wir aber vorher auch gehört, dass es wichtig ist, schnell draußen zu sein. Ich mach's mal provokant. Bringt man lieber erstmal eine Story und widerruft sie, ist im schlimmsten Fall. Und wir hatten mal diese Falschmeldung mit der Elfriede Jelineks Tod. Oder wie löst ihr das? Weil der Zeitdruck muss ja extrem sein.
Es war eine Zeit lang tatsächlich, wir müssen die Ersten sein, wir müssen die Ersten sein, wir müssen die Ersten sein. Wir haben festgestellt, dass das wichtig ist, aber dass wir es uns auch durchaus leisten können und sollten, nicht die Ersten zu sein. Wenn wir Themen haben, wo wir uns nicht sicher sind oder wo wir auch die Quellen nicht ganz so seriös einschätzen oder aber auch, es ist eine Exklusivgeschichte des Mitbewerbers, wir schreiben die zum Beispiel nicht ab, ohne dass wir eine eigene Information dazu haben. Auch wenn uns das Quote bringen würde. Also wir haben uns bewusst entschieden oder entscheiden uns immer öfter, lieber einen Schritt zurück zu machen, lieber die zweiten, dritten, vierten zu sein und dafür nicht widerrufen zu müssen. Bei der Elfriede Jelinek ist uns das nicht gelungen, wobei auch dort haben wir bewusst abgewartet. Also wir haben gewartet, ich glaube, der Standard war dann der Auslöser, wo wir entschieden haben, gut, wenn der Standard das jetzt auch pusht, dann springen wir da auch auf und machen es auch. Also auch dort war man nicht so schnell, wie wir sein hätten können, weil wir abgewartet haben, aber leider haben wir nicht lang genug gewartet. Also wie gesagt, wir warten bewusst ab, weil wir glauben, dass zu oft Dinge zu ändern auch den Leser irritiert. Das ist das eine. Und weil wir tatsächlich auch glauben, dass Google das dann auch wieder bestraft. Warum sage ich glauben? Wir alle wissen nicht so ganz genau, wie Google oder wie der Algorithmus von Google Geschichten bewertet. Aber es fällt schon immer wieder auf, dass Medien, die öfter einmal daneben hauen, dann auch von Google bestraft werden, unter Anführungszeichen.
Wie gesagt, ich glaube, wir machen einen eigenen Podcast über Google, Freund oder Feind, weil ich finde es sehr bedenklich, ehrlicherweise, auch diese Reihung und diese Algorithmusgetriebene. Aber gehen wir mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Was denkst du, wo sich der Journalismus in Österreich in den nächsten 5 bis 10 Jahren hinentwickeln wird? Vor allem mit Bezug auf digitale Plattformen und künstliche Intelligenz. Naja, und dann muss ich dann fragen, was mich natürlich wirklich treffen würde, was passiert mit gedruckten Zeitungen? Wobei ich auch sagen muss, mich mittlerweile es schmerzt, Zeitungen zu kaufen, weil der Preis doch schon recht hoch ist. Aber wo siehst du den Trend in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Also wenn ich den voraussagen könnte, würde ich, glaube ich, international zu vielen Konferenzen eingeladen werden, weil das weiß keiner so ganz genau, wo es hingeht. Mein Gefühl ist das, dass sich das gedruckte Produkt verändern wird müssen. Eben, wie schon gesagt, weg von dieser Berichterstattung, was ist wann passiert, hin zu Hintergründen, Service, Nutzen für die Leser. Dann sehe ich auch nicht die Gefahr, dass das gedruckte Produkt verschwinden wird. Wobei ich schon glaube, also meine Hoffnung und auch die von vielen anderen Medienunternehmen, ist tatsächlich das E-Paper. Aus dem einfachen Grund, weil es das Produkt der Zeitung ist, 1:1, aber natürlich die Produktionskosten massiv niedriger sind als bei einem gedruckten Produkt. Ich glaube auch tatsächlich, dass das E-Paper für den Leser, für den User deutlich mehr Nutzen hat als das auf Papier gedrucktes Produkt. Alleine, wenn ich meine Mama anschaue, die nicht mehr ganz so gut sieht, die sich einfach das E-Paper größer machen kann, vorlesen lassen kann. Lauter so Dinge, wo wir Barrieren abbauen mit einem Produkt, das aber 1:1 der Zeitung entspricht. Zweiter Punkt ist auch der, man ist auch aktueller, man hat die Möglichkeit, aktueller zu sein. Die Zeitung ist halt irgendwann einmal ausgedruckt und dann kann ich nichts mehr verändern. Das ist bei uns in der Steiermark um 21 Uhr der Fall. Wenn danach was passiert, Fußballspiele, habe ich nur im E-Paper.
Auch da könnte man lang drüber elaborieren, glaube ich. Ich nehme das alles zur Kenntnis und ich bin auch happy, das E-Paper dann abends um 19 Uhr zu haben oder 20 Uhr in diese Richtung. Aber was mich nur grundsätzlich jetzt fehlt, mit all diesen Sachen werden die Leute natürlich nur gezielter informiert. Du nimmst nicht nebenher bei einer Zeitung, nimmst du viel Informationen nebenher mit. Also Geschichten, die du gar nicht am Anfang lesen willst. Und das ist, wenn du digital ist, es nicht so. Da gehst du genau auf das zu. Man wird ein bisschen vielleicht fokussierter, aber auch ein bisschen, sagen wir, die Breite der Information. Aber das ist ganz was anderes. Es ist auf jeden Fall mehr wie spannend, was du erzählt hast, weil wir ganz langsam zum Ende kommen. Du hast ja in deiner Karriere sicherlich, keine Ahnung, hunderte, tausende Interviews geführt. Würdest du uns verraten, welches sind deine Top 3 Interviewpartnerinnen, an die du dich ganz besonders erinnerst?
Es sind tatsächlich Interviews aus meiner sehr frühen Karriere. Jemanden, den ich ganz am Anfang meiner Karriere, war ich gerade einmal ein Jahr Journalistin, noch Lehrredakteurin, und ich durfte Thilo Sarrazin interviewen, der damals gerade Deutschland schafft sich abgeschrieben hat. Unglaublich kontrovers alles, gleichzeitig ein wahnsinnig intelligenter, gebildeter Mensch mit sehr viel Lebenserfahrung, wo einfach der Respekt riesengroß war, dorthin zu gehen als kleine blonde Journalistin, die gerade mal ein Jahr in der Branche ist, und dann hat man gleich so einen großen Brocken. Und das war eines der spannendsten Interviews inhaltlich, aber auch, weil ich ganz viel für mich mitgenommen habe über respektvollen Umgang in Interviews. Und das pflege ich eigentlich heute noch so. Egal, wer mir gegenüber sitzt, ich versuche, alle gleich zu behandeln und mich auch nicht darauf einzulassen, in welchem gesellschaftlichen Kontext die gerade irgendwie, also ob das jetzt meiner Bubble entspricht oder nicht meiner Bubble entspricht, das versuche ich außen vor zu lassen. Ein weiteres Interview, das mir ganz stark in Erinnerung geblieben ist, war Karim El-Ghouari, der damals gerade aus dem Kriegsgebiet zurückkam, wo es schwer für mich war, sachlich zu bleiben, weil einfach die Dinge, die er erzählt hat, so dermaßen emotional waren und mich so betroffen gemacht haben, dass es für mich teilweise fast schwierig war, dieses Interview auch zu Ende zu bringen. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, es gibt noch viele prominente, vor allem in der Wirtschaftspolitik verhaftete Menschen, die ich interviewt habe. Aber was mir mittlerweile am meisten Spaß macht und wo ich am meisten rausziehe, ist es, Menschen aus dem Alltag zu interviewen. Das merkt man auch bei den Lesern. Diese Geschichten mit echten Menschen kommen einfach so viel besser an. Man lernt über sich selbst was, man lernt über die Welt was und man erweitert sein Bewusstsein einfach viel mehr als bei jedem Politiker, mit dem er spricht, was einfach echter ist.
Ja, ich würde mir wünschen, manche Politiker würden auch die echte. Aber
das, ja, genau so.
Das wäre dann nochmal was. Du, zum Abschluss erlaube ich mir noch kurz ein bisschen auf deine privaten Leidenschaften einzugehen. Du frönst nämlich nicht ganz alltäglichen Hobbys, ganz zusammenpassend unseren glaube ich auch nicht, aber du bist Jägerin und du tauchst. Was fasziniert dich so daran? Und kannst du aus dem vielleicht, das ist ja auch nicht unwichtig, das reflektiert sich ja auch oft, was für deinen Beruf mitnehmen? Gibt es da Parallelen oder Eigenschaften, die du dort brauchst?
Tatsächlich, es ist weniger was Journalistisches, was ich daraus mitnehme. Ich habe durch beide Dinge gelernt, Ruhe zu bewahren. Also sowohl beim Jagen als auch beim Tauchen. Und jetzt, ich habe vor einem Jahr einen Apnoe-Tauchkurs gemacht. 3:17 Luft anhalten, das hilft in manchen Meetings dann sehr. Aber tatsächlich dieses Ruhe bewahren, dieses Abwarten, dieses überlegt Handeln, das ist eins, was beide Hobbys vereint, weil beim Jagen ist es klar, wenn du hektisch bist, wirst keinen Erfolg haben. Und beim Tauchen kann es sogar gefährlich werden, wenn du zu hektisch agierst oder wenn du unüberlegt handelst. Also dieses Reflektieren, dieses ruhig bleiben, passt zu beiden Hobbys. Und das Zweite, und das würde ich jedem Menschen, egal in welcher Branche, empfehlen, man lernt bei beiden Hobbys mit sich selbst allein zu sein. Das kann nicht jeder. Ich glaube, das sollte jeder können, weil das macht das Leben für sich selber und auch für die Menschen im Umfeld deutlich schöner.
Da kann ich fast nichts dazu fügen. Also das auch mit dem sich selbst allein sein und sich selbst genug sein, ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Das ist wirklich ein schöner Abschluss. Danke, liebe Theresa, für die vielen spannenden Einblicke und deinen Besuch bei uns im Podcast. Ich kann dir jetzt schon ankündigen, wir werden wegen ein paar anderen Themen sicher noch nachfragen und nicht nur Google. Vielen, vielen Dank.
Ich sage danke, dass ich da war und zu Google oder was auch immer. Ich komme gerne wieder.
Das freut uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch für Ihr Interesse. Bis bald bei der nächsten Ausgabe von Mehr als Schall und Rauch.